Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer Special-Folge. Wer beim letzten Podcast ganz genau hingehört hat, der weiß schon, dass Patrick Besuch von der Firma Sprenger hatte. Und nein, dies ist keine Werbung. Das ist einfach wirklich ein Thema, was uns interessiert hat. Und ihr habt auch sehr viele und fleißig Fragen gestellt im Patricks Fragesticker. Und er hat daraus einfach ein Gespräch entwickelt, was ein bisschen länger geworden ist, aber super interessant. Also jeder, der so ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte oder auch auseinandersetzt, der wird hier auf jeden Fall nochmal fündig. Und ich sage jetzt schon mal ganz viel Spaß bei unserer Special-Folge von Strohgeflüster.
Wie von Chrissy gerade bereits anmoderiert, so heißt meine Podcast-Partnerin, habe ich hier heute den lieben Heiko zu Gast. Heiko, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Du bist heute bei mir, weil wir durch die Firma Sprenger in Kontakt gekommen sind. Mhm. Und plauderst aber auch so, glaube ich, noch ein bisschen mit mir aus dem Nähkästchen heute.
Ja, ganz gerne. Ja, mein Name ist Heiko Schmidt-Sendeck. Ich bin jetzt schon 23 Jahre im Außendienst bei der Firma Sprenger und betreue natürlich hauptsächlich Reitsporthändler, mache aber jetzt schon seit 20 Jahren Vorträge zu diesem Thema, gebe Schulungen, ja, auch zum Beispiel für Richter, für Tierärzte zu diesem Thema, korrekte Verschnallung, Maulanatomie, und ich mache jetzt seit ca. 15 Jahren eben auch diese Gebissanpassung am Pferd, ja, einfach aus dem heraus, dass man natürlich, bevor man aufs Pferd steigt, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ja, habe ich dir gezeigt, hast du aufgenommen, dass wenn wir ein Pferd reiten wollen, ne, mit Ausrüstung, mit Trense, mit Gebiss, dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir das richtig verschnallen. Und die Punkte, die sensibel sind, die müssen wir halt dann auch beachten.
Mir ist vorhin selber ein Beispiel aufgeploppt, als du das mit dem passenden Schuh gesagt hast. Ich habe, seit ich 16 bin, von einem Hersteller immer den gleichen Schuh, weil ich an meinen Füßen steht ein Knochen raus seitlich. Und das ist der einzige Laufschuh, der bei mir nicht drückt, wenn ich das auf Dauer anhabe. Und das ist ja dann quasi, kann man damit sehr, sehr gut vergleichen. Wir haben ja da verschiedene Knochenstrukturen, die dann unter den feinen Schleimhäuten sind. Und da darf es natürlich nicht drücken. Ja. Und vielleicht mal vorweg gesagt, wenn man eine sehr, sehr harte Hand hat, dann kann auch das passendste Gebiss, glaube ich, sehr viele Schmerzen verursachen. Das kann man, glaube ich, mal vorweg schicken.
Das ist leider so, ne? Das heißt, also ich behaupte oder spreche gern darüber, die korrekte Verschnallung, ja, von Trense und Gebiss ist auch Tierschutz. Ne? Ja. Denn ich sag mal, das Pferd leidet ja langsam und leise. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich aus Unwissenheit was falsch verschnallt habe, dann hat man ja häufig noch nicht mal gefühlt ein Problem. Aber das Pferd kann ja trotzdem Schmerzen haben. Mhm. Ja, so, das liegt ja an den Menschen, das zu fühlen oder zu erkennen, dass es so ist. Ja, und oft entwickeln sich ja dann auch erst Probleme über einen längeren Zeitraum. Ne? Und deswegen nehme ich ganz gerne diese Beispiel Schuh zum Beispiel, ja, oder Gürtel. Ja, das heißt also, wenn eine Trense zum Beispiel zu fest geschnallt ist, ein Reithalfter zugeschnürt ist, das liegt ja auf dem Nasenbein, ja, wo Knochen ist, das haben wir am Hüftknochen auch. Mhm. Und das habe ich vor vielen Jahren auch schon gemacht. Ja, wenn ich Vorträge gemacht habe, irgendwo im Reitsportgeschäft, ich sage so, bitte alle jetzt mal den Gürtel ein bis zwei Loch enger machen. Ja, wer kein Loch hat, kein Problem. Ich habe eine Lochzange im Auto, können wir dann sofort mithelfen, damit ihr es mal selbst fühlt.
Ja.
Und das kennt man, ja, ohne dass man vielleicht sogar macht dann in dem Moment, wenn der Gürtel zu eng ist, ohne dass da einer dran zieht, irgendwann drückt es.
Und nicht nur das, das kann ja auch zu bleibenden Schädigungen führen. Ich hatte einen Kunden, ich komme ja aus dem Bereich des Trainings mit Menschen und hatte im Personal Training einen Kunden, der war sehr eitel, der Herr, und der hatte dann beide große Zehen, musste der operieren lassen im Alter, weil der immer schöne Schuhe angezogen hat und er sehr, sehr gar keinen Spielraum fußtechnisch, als dass der Schuh wirklich, wie man sagt, vorne einen Daumenbreit Platz hatte.
Ja.
Und ich denke, das kann man bei den Pferden auch so einfach übertragen. Du hast auch schon gesagt, dass es da dann wirklich auch wie Überbeine manchmal bei den Gebissanpassungen gibt. Zu den Gebissanpassungen habe ich auch eine Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit verkniffen habe zu fragen, weil ich es im Podcast mit unterbringen wollte. Du bist ja jetzt hier bei mir und bist hierher gekommen, weil wir das auch für die Firma Sprenger machen. Mhm. Und gibt es denn da eine Kenngröße, ab wann du sagst, wie viele Teilnehmer müssen denn in einem Stall sich zusammentun, ab wann sich so ein Termin lohnt oder organisieren das Reitsportgeschäfte oder wie kam es überhaupt dazu, dass du rumgefahren bist und da in Ställe oder zu Reitsportgeschäften gefahren bist?
Also zum einen ist es ja so, da ich selber früher im Sport Vielseitigkeit geritten bin und dann auch ein paar Jahre als Bereiter gearbeitet habe und dann selbstständig war mit eigenen Pferden, da hat man sowieso schon viel probiert und viel eigene Erfahrung. Und ich kann behaupten, dass ich bei vielen verschiedenen Pferden auch eine ganze Menge, natürlich nicht alle, die es auf dem Markt gibt, aber sehr, sehr viele Gebisse auch selbst probiert habe, um einfach auch mal selber zu fühlen, zu gucken, wo wirkt was. Und was ich dann festgestellt habe, vor Jahren schon, die Gebisslehre, das ist ja Physik, ja, und die ist ja uralt, ja, und die wird nicht mehr gelehrt. Das heißt, wir trensen auf, ja, vorausgesetzt, das Pferd ist gesund, die Zähne sind korrekt gemacht, die Trense passt, das Reithalfter ist korrekt verschnallt, das Gebiss passt von der Größe, es drückt und stört das Pferd nicht. Wir steigen auf, wir nehmen den Zügel auf. Was passiert im Pferdemaul? Ja, also auch biomechanisch. Das heißt, erstmal wird ja Druck auf die Zunge ausgeübt und über die Zunge auf die Unterkieferlade. So, und was macht jeder Muskel, wenn er Druck bekommt?
Sich anspannen.
Ja, das ist ja ein Reflex. Ja, das heißt, ich muss also in dem Augenblick, wo ich diesen positiven Druck über das Gebiss ins Maul bringe, irgendwann die Hand auch wieder vorgeben. Ne? So, und dann muss ich aber ja berücksichtigen, wo geht der Druck weiterhin? Die Zunge liegt ja nicht lose im Maul. Ja, sondern ist über die Zungenbeinmuskulatur, das Zungenbein aufgehängt. Das heißt, wenn ich also jetzt aus Unwissenheit oder bewusst zu hart, zu fest mit der Hand bin, zu starr vor allem, ja, dass ich also nie vorgebe, dann habe ich einen Dauerdruck auf der Zunge. Und dann ist natürlich der Zungenmuskel angespannt, dann ist die Zungenbeinmuskulatur angespannt. Ja, aber die Zungenbeinmuskulatur ist natürlich wieder verbunden mit der Ohren-Hals-Genick-Muskulatur über die Kaumuskulatur. Ja, und dann habe ich letztendlich ein festes Pferd, was bis in die Rückenlinie geht.
Was ja durch die eigene Hand dann am Ende gemacht wurde. Und wie viele Menschen müssten sich jetzt, wenn ich dich jetzt hier als Privatmensch, nicht als Patrick, den man kennt, eingeladen hätte, wie viele Menschen hätte ich denn zusammentragen müssen, damit sich das für die Firma Sprenger gelohnt hätte, dass du hierher kommst?
Genau, also es ist ja so, ich habe da mal angefangen mit Profireitern. Ne? Sprenger hat ja so ein paar Sponsorreiter. Und die haben ja hier und da auch mal ein neues Pferd, ein junges Pferd oder vielleicht auch mal ein Problem. Und da fahre ich seit vielen Jahren hin und passe die Gebisse an. So, und die machen natürlich auch Werbung. Ne? Die sind ja auch auf Instagram etc. unterwegs. Ja, und so wie du jetzt auch, du strahlst das aus. Und dann ist natürlich der Bedarf ganz groß. Ja, dann klingeln übertrieben gesagt die Telefone heiß. Und dann wollen die Leute das natürlich auch. Und wenn ich es schaffe und es in meine Tour passt, dann versuche ich das. Das habe ich gestern im Süden von Berlin auch gemacht. Ja, und dann wäre es natürlich schon gut, dass man dann wirklich, wenn es auf der Tour liegt, späten Nachmittag mal so drei, vier Leute hat. Und wenn natürlich der Bedarf größer ist in einem Stall, dann braucht man natürlich schon 10 Pferde, dass ich dann von morgens bis abends dann eben da durchziehen kann und dann ein Pferd nach dem anderen eben Gebiss und Trense anpasst. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann können die Leute auch gerne probereiten ein Gebiss. Ne?
Und habt ihr da je nach der Anfahrt berechnet sich dann der Preis, was das kostet oder wie funktioniert das?
Also wir haben da mal eine Pauschale festgelegt, weil ich ja versuche, meine Tour einzubauen, wenn ich Reitsporthändler besuche oder dich besuche, dann sind das 80 €, was der Kunde an Sprenger zahlen muss.
Oh Gott, das ist aber überschaubar.
Und es dauert ja auch eine Dreiviertelstunde, ja, und wenn einer natürlich noch zwei Trensen hat oder Kandare oder man muss noch was umschnallen, dann ist man auch schnell eine Stunde dabei. Ne? Du hast
Ja,
es ja
ja.
vorhin gesehen, ne? Wenn man erstmal erklärt und fühlt, aufschreibt, ne? Dass man das auch festhält,
Und
dann
da hat ja
vergeht die
sogar
Zeit.
alles gepasst.
Da hat sogar alles gepasst.
Das war ja noch relativ
Ja,
unkompliziert.
sehr gut. Ja.
Okay, aber das ist doch echt cool, dass es
Ja.
das überhaupt gibt.
Und was interessant ist, jetzt konnten wir das ja heute, weil ja alles gepasst hat, gar nicht zeigen, aber wir wissen, ne, wenn wir wieder zum Beispiel Schuh gehen, wenn der Schuh zwar schick ist und die Größe auch die gleiche ist, die wir haben, aber am Spann drückt, vielleicht auch nur, weil ich den Schnürsenkel zu eng gezogen habe, dann wird es irgendwann unangenehm. Also was machen wir? Wir versuchen das schnell zu ändern. Und das ist auch beim Pferd ganz wichtig. Wenn man also wirklich feststellt, dass so gewisse Punkte, Kiefergelenk, Jochbein, dann das Maul, eben zum Beispiel das Gebiss auf dem Backenzahn hängt, weil es zu hoch geschnallt ist oder viel zu groß ist oder das Reithalfter zu hoch geschnallt ist, auf dem Trigeminusnerv liegt, das sollte man wirklich sofort ändern. Und was man auch immer mal wieder hat, Trensenhersteller, ja, das ist das, was ich wirklich auf dem Markt bemängel. Da steht ganz häufig heute anatomisches Genickstück.
Ja, aber es passt nicht zur Anatomie des Pferdes.
Oft steht dann gar nichts dahinter. Anatomisches Genickstück mit Ohrenausschnitt, Punkt. Ich frage dann immer schon lustigerweise, hatten die kein Papier mehr oder keinen Stift oder keine Tinte? Sondern für mich als Verbraucher, wenn ich mir so eine Trense kaufe für mein Pferd, dann möchte ich natürlich wissen, für welche Genickanatomie. Für ein breites, ja, Genick, für ein schmales Genick vom Atlasflügel, für viel Genicklage, sagt man so schön, also viel Muskulatur, für wenig Muskulatur, für ein kleines Ohr, für ein großes Ohr. Ja.
Ehrlicherweise habe ich mich da auch beeinflussen lassen und hatte da auch eine Kooperation mit einem Trensenhersteller. Und die Mutter von der ersten Stute, die wir uns heute
Ja.
angeguckt haben, die Ipanema, die hat ein Ohr immer ganz komisch gehalten, wenn ich diese Trense drauf hatte. Und ich habe dann zum Glück die hier getestet, was ja eigentlich dem klassischen am nächsten ist, nur dass das Genickstück doller gepolstert ist, als es das früher war. Und das passt, glaube ich, bei den meisten Pferden aber auch am besten. Du hast auch schon angerissen, die beiden sind im Genick ein bisschen unterschiedlich, aber durch diese Polsterung bei diesem geraden Genickstück hat man trotzdem sehr, sehr viel abgedeckt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, ne, das weiß nicht, ob du es noch kennst. Als ich groß geworden bin, da gab es ja wirklich gar kein Polster im Genick oder am Reithalfter, ne? Einfach ein Stück Leder, die Kanten waren zwar ein bisschen rund gemacht und das Reithalfter, ja, also das Backenstück vom Reithalfter lief ja unter dem Genickstück sogar noch als schmaler Lederriemen. Ja, und das werde ich nie vergessen. Eine Stute von mir, super, super sensibel an den Ohren. Und im Genick, schon beim Putzen, in der Steiger, bis ins hohe Alter, konntest du den eigentlich nie an den Ohren so ein bisschen putzen. Ne? Und da weiß ich noch, ich müsste lügen, wann das war, aber irgendwie in den 90er Jahren, da hat die Firma Kiefer eines der ersten Genickstücke rausgebracht, gepolstert. Und das Backenstück vom Reithalfter ging am Genickstück außen raus und lief oben drüber lang. Da habe ich Freund, der ein Reitsportgeschäft hatte, gefragt, ob ich das mal ausleihen darf, mal probieren kann. Weil diese Stute, die fing wirklich fast nach der Uhr, so nach 20, 25 Minuten an, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger mit dem Kopf zu schütteln. Trotz korrekter Verschnallung, Reithalfter durfte ich bei der sowieso nicht festmachen, weil die so sensibel war. Mit der Trense war das Schütteln weg. Ja, das war so meine erste Erfahrung mit solchen Genickstücken.
Ich habe dich ja kennengelernt, da warst du in Aubenhausen und da habe ich sehr, sehr viel gesehen, dass die viel mit Micklem-ähnlichen Zäumungen reiten. Hast du da, weil ich habe jetzt für dieses heiße Gerät, wo jetzt aber alles passt, habe ich mir sowas auf der Messe, auf dem Bundeschampionat mitgenommen. Würdest du sowas bei so sensibleren Pferden sehen oder meinst du, dass das...
Also letztendlich ist es egal, welches Zaumzeug ich benutze, ja, Trense, verschiedene Reithalfter. Wichtig ist einfach nur zu wissen, wo ist die physikalische Wirkung und was will ich bei welchem Pferd in dem Moment der Ausbildung erreichen oder verändern oder verbessern. Und früher wurde immer gelehrt, ne, aber heute sage ich ja immer, Physik bleibt ja Physik, aber die Jugend kann das heute abwählen im Abi, ne? Das ist schon gemein. Das heißt, die Jugend weiß das dann nicht, weil je weiter das Reithalfter vom Kiefergelenk auf der Nase unten sitzt,
Umso
Richtung
schneller
Nase.
kommst du dann in diesen freitragenden Bereich,
Genau,
wo...
aber desto stärker ist auch die Wirkung. In dem Augenblick, wo das Pferd ja das Maul aufmacht, ist natürlich unten viel mehr Spalt als oben. Und deswegen ist natürlich wichtig, wenn ich ein Pferd habe, was sehr unruhig kaut, was ein unruhiges Maul hat, was vielleicht mit der Zunge, mit dem Gebiss sich sehr viel beschäftigt, dann möchte ich Ruhe ins Maul haben. Ja, immer natürlich vorausgesetzt, korrekte Verschnallung, gesundes Pferd und korrekte Reiterhand. Aber dann kann ich lieber, früher hatte man ein hannoversches Reithalfter benutzt. So, und das funktionierte fast immer. Das empfehle ich heute häufig nochmal zu testen bei solchen Pferden. Und erfahrungsgemäß, wenn ich auch dabei bin und ein Reiter, wir ändern das sofort beim Probereiten mit Gebissen, dann sieht man häufig schon einen positiven Unterschied, dass das Maul ruhiger ist, etwas geschlossener bleibt. Der Nachteil ist jetzt wieder diese moderne Anatomie. Ja, wie auch bei deinen beiden Stuten heute, wir haben kurze Maulspalten und das Nasenbein, der freitragende Teil, ist weiter nach oben gewandert. Das heißt, das hatten wir ja vorhin gesagt, ist ja deutlich empfindlicher, dieser freitragende Teil. Und ein Reithalfter sollte maximal auf dem oberen Drittel der weichen Nase, also des freitragenden Teils liegen.
Das
nicht
wäre
tiefer.
Beim Hannoveraner schon bei den beiden jetzt gar nicht
genau.
gegeben, oder?
Ja.
Ja.
Ne? Also man müsste dann schon zu tief schnallen. Hm. Bloß dann, gerade wenn ihr zum Beispiel Vielseitigkeit reitet, dann wird natürlich die Atmung her schon eingeschränkt,
ja.
wenn das zu tief ist. Und wenn das Pferd dann das Maul mal ein bisschen aufmacht, dann kriegt sie auch zu viel Druck, weil es empfindlicher ist. Ne? Und
also
das ist eigentlich der Grund.
Klassische, was da drauf ist, schon gar nicht so schlecht.
Genau. Damit kommen also wirklich die meisten Pferde aus meiner Erfahrung wirklich mit klar, kann man empfehlen. Ja, und zum Beispiel das Micklem oder ganz viele verschiedene Reithalfter, die von oben in einem Backenstück kommen und dann in einem Bogen auf die Nase, aufs Nasenbein laufen. Ist ja, das Micklem ist so leicht schräg, viele andere, so Schockenhöhle, Sports hat zum Beispiel die Equitus-Trense.
Ja.
Das Modell liegt oft sehr, sehr gut bei den Pferden, wenn man das am Pferd eben beurteilen kann. Und das ist der Vorteil, das kommt schon so ein bisschen von der Lage auf dem Nasenbein an den Übergang von der weichen Nase hin, dass es da tiefer schnallt. Der Trigeminus ist komplett frei.
Ja.
Ja. Und ich klemme das Gebiss nicht ein. Das ist ja immer entscheidend, ne? Dass praktisch der Kinnriemen passen muss. Und deswegen bin ich eigentlich ein Gegner zu sagen, irgendwas ist jetzt gut oder ist schlecht von verschiedenen.
Es muss zum Pferd passen, ja.
Es muss zu der Anatomie passen. So, und das wirst du bei allen Trensenherstellern und Modellen finden. Ja, du kaufst dir jetzt, du hast jetzt einen kleinen, kurzen Kopf. Das Genick ist zum Beispiel breit geblieben. Ja, das heißt, du brauchst manchmal das Genickstück, Warmblut und das Stirnband, aber die Backenstück und das Reithalfter in Vollblut. Und bei ganz kurzen Köpfen, auch so Pony, ist es manchmal noch kürzer. Und das empfehle ich dann auch oft zu ändern. Und es gibt natürlich so ein paar Hersteller, die das auch anbieten schon.
Ja,
dass du das einfach zusammenstellst und sagst, so Genickstück nehme ich Warmblut, Stirnband auch, Backenstück nehme ich Vollblut. Und wenn du so ein ganz, ganz zierliches Köpfchen hast, manchmal brauchst du auch Kopf oder Pony schon Reithalfter.
Ja.
Weil gerade wenn du heute die schwedischen Reithalfter hast mit der Umlenkrolle, da ist ja unten noch das Polster und das muss ja in der Mitte bleiben. Und wenn das Reithalfter dann unten viel zu groß ist, dann hast du gar keinen Platz mehr für dieses Polster. Ne? Und dann muss das schon kurz sein.
Wir haben hier ja einige Fragen, ich habe dich ja schon vorgewarnt, bekommen. Und tatsächlich ist die häufigste Frage, die ich dir auch vorhin schon gestellt habe, was denn deine Empfehlung bei einem Jungpferd ist. Und da sind wir schon schnell zu dem Schluss gekommen, dass Missy sich das auch so damals ausgesucht hatte, dass das doppelt gebrochene Gebiss da am besten ist. Da hattest du vorhin schon einmal ganz kurz erzählt, woran man das festmacht.
Genau, es geht ja immer um diese Druckverteilung. Ne? Wenn wir wieder korrekt aufgetrenzt haben, den Zügel aufnehmen, haben wir ja vorhin gesagt, dass die Wirkung des Gebisses kommt erstmal auf der Zunge an. So, und die wenigsten machen jetzt so eine Anpassung und gucken sich die Anatomie im Pferdemaul an. Und deswegen wurde schon seit Jahrhunderten gelehrt, den Druck so gleichmäßig wie möglich über den Zungenmuskel zu verteilen.
Mhm.
Und das geht halt mit einem doppelt gebrochenen Gebiss eben sehr, sehr gut. Vorausgesetzt, das haben wir vorhin erklärt, dass diese sogenannten Verbindungsaugen nicht im Gaumen bzw. rechts und links an der Oberkieferlade drücken. Das muss man sich anschauen. Ja, das heißt, es kommt also auch darauf an, welches Modell man dann verwendet. Das heißt, Sprenger hat ja damals, habe ich erzählt, vor über 20 Jahren das sogenannte KK Ultra entwickelt. Das ist doppelt gebrochen, wo das Mittelstück und die Olive verkleinert wurde und gedreht. Das heißt, da habe ich das Problem überhaupt nicht. Und erfahrungsgemäß ist das so, in dem Augenblick, wo ich eben das Pferd anreite, geht es ja einmal darum, dass das Pferd lernt, das Gebiss zu akzeptieren, ne? Vertrauen zur Reiterhand zu finden. Stell dir vor, du hast eine einfach gebrochene Trense drauf, so bin ich auch groß geworden.
Mhm.
Und jetzt haben wir aber eine Anatomie, wie wir es vorhin hatten. Spitze Lade, Zunge vielleicht normal, jetzt hatten wir vorhin eine etwas kräftigere Zunge.
Mhm.
Aber wenn das Pferd sich jetzt erschreckt und springt mal los, ja, du kommst mit der Hand nicht so schnell weg.
Ja.
Dann klappt das einfach gebrochene ja schneller zusammen, weil es ja nur ein Gelenk hat.
Aua.
So, und dann hast du ja in dem Augenblick einen kurzen Schmerz vielleicht beim Pferd. Und das willst du einfach vermeiden.
Ja. Jetzt hast du ja kurz beschrieben, dass du da einen kurzen Schmerz hast.
Ja.
Du bist jetzt ja schon sehr, sehr viel unterwegs gewesen und hast, denke ich, auch vieles gesehen, was vielleicht nicht so, gut, ich wusste vorher auch nicht, ob das passt, was ich da nehme, aber ich denke, die Pferde zeigen einem das schon,
ja,
so ist mein Eindruck,
ja,
ob sie was mögen oder nicht. Da hattest du doch aber sicherlich auch schon Szenen. Ich muss sagen, ich habe dir das auch vorhin schon gesagt, ich bin glücklicherweise aktuell in einer Situation, wo sehr viele darauf gucken, wie ich die Ausrüstung bei meinen Pferden wähle.
Mhm.
Was Fluch und Segen ist. Zum einen nervt es mich, zum anderen erzieht es einen natürlich aber auch mal die Augen nicht zu verschließen, sondern hinzugucken. Und ich habe ja eine recht lockere Verschnallung bei allem und weiß aber aus eigenen Erfahrungen, dass viele Probleme einfach erstmal gelöst werden, indem sie vermeintlich andere Ausrüstungsgegenstände benutzen oder diese dann einfach schärfer zuschnallen oder mit einer härteren Hand benutzen. Wie viel prozentual hast du denn jetzt zum Beispiel da Sachen dabei, wo wirklich auch schon bleibende Schäden im Maul zu sehen sind bei Pferden? Ist das oft?
Also prozentual, glaube ich, kann ich es gar nicht sagen, weil ich nicht gezählt habe. Und es ist zum Glück nicht oft,
Okay.
ja, aber es kommt immer wieder vor. Und was man dann unterscheiden muss, habe ich jetzt aus Unwissenheit was falsch gemacht und dadurch ist ein Schaden entstanden. Ja, der Klassiker ist wirklich, dass das Gebiss heute zu groß ist für viele Pferde. Und dann das Lätzengewebe, ne, ich nehme den Zügel auf, das Gebiss klappt zusammen und das ist egal, ob einfach oder doppelt gebrochen. Und dann klemme ich das Lätzengewebe halt zwischen die Backenzähne. So, und dann kann sich das Pferd halt immer mal draufbeißen. Und das höre ich auch viel von Tierärzten, die sich auf Zähne spezialisiert haben. Die kommen zur Routinekontrolle, Zähne raspeln im Durchschnitt einmal im Jahr und fragen dann, ne, die Pferde werden sediert, kommt das Maul oder drauf und hat man ja Zeit und Licht zum Gucken. Ja, und dann sieht man ganz häufig innen, weiter hinten, vor dem ersten Backenzahn, diese kleinen Quetschungen oder eben,
Vernarbtes Gewebe.
ja, vernarbt ist schon, wäre schon stark, dann wäre das schon wirklich sehr stark immer wieder.
Okay.
Und dann bin ich eigentlich da, was du eben korrekt gesagt hast, das müsste eigentlich, bin ich der Meinung, jeder Reiter fühlen, weil das Pferd kann sich nicht gut anfühlen, wenn er sich mal wieder drauf beißt.
Tatsächlich, die Frage kam auch, wie wähle ich die richtige Größe? Da hatte ich ja sogar Angst, dass meine zu klein sind. Aber du hattest selber das gesagt und das kann man vielleicht dann zu Hause gucken, wenn man die Zügel dann leicht aufnimmt und
Genau.
das so ein bisschen simuliert, wenn man als
Ja,
Reiter die Zügel auf dem Pferd
genau.
in die Hand nimmt, dann
Wichtig,
kann man das erst beurteilen.
Richtung Reiterhand, ne? Also nicht schräg nach unten ziehen, wenn man neben dem
Sondern
Pferd
Richtung
steht.
Widerrist.
Richtung Widerrist, richtig.
Genau. Da kann man das eigentlich erst beurteilen und ich für meine Begriffe hätte das fast eine halbe Nummer größer bestellt. Aber wie du schon sagtest, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Zeigefinger in den
Ja,
Mundwinkel packt
ja.
und dann macht man das einmal mit wenig, was
Ja,
rausguckt und
genau.
einmal mit viel, dann ist der Hebel natürlich, wenn das Gebiss zur Seite viel rausguckt,
Ja,
größer
ja,
und wenn dann aber der Backenzahn schon kommt,
ja,
weil da nicht viel Platz ist, wie
ja,
bei meinen Pferden
ja.
jetzt, dann kommt es natürlich schneller dazu Schädigungen. Und lässt du die Kunden dann immer vor Ort selbst auftrensen? Ja.
Ja, ich lasse immer selbst auftrensen, ne? Und wenn ich natürlich Verletzungen sehe, ja, die jetzt aufgrund falscher Verschnallung erfolgt sind, ne, oder entstanden sind, dann sage ich das natürlich, zeige ich auch. Ne? Man kann die Lefts auch so ein bisschen rausklappen. Ich habe auch immer eine Stirnlampe dabei. Das heißt, wenn ich was sehe, ne, dann nehme ich die Stirnlampe, damit man da drin das auch schön sehen kann, damit der Kunde das auch sehen kann. Ne? Und was man leider immer wieder dabei hat, dass es natürlich auch Pferde gibt, die vom Besitzer noch in Beritt und Ausbildung gegeben sind. Ne? Und wenn dann da zwei verschiedene drauf reiten, dann ist ja auch der Besitzer nicht immer dabei. Und leider zum Glück wenig, aber auch da gibt es immer wieder Fälle, wo dann Verletzungen bewusst gemacht werden. Ja? Und das ist natürlich tierschutzwidrig. Und das muss eigentlich dann der Besitzer auch wirklich ansprechen und nicht weggucken. Ne? Und das, glaube ich, wird heute noch viel zu viel gemacht. Ne? Weil es gibt ja immer so diese Geschichten im Netz, jetzt vor der Olympiade. Wurde wieder eine Dame, ne, ein Video gezeigt. Jetzt aus Dänemark gab es irgendwelche Videos und und. Aber ich denke, es fängt schon im Kleinen im Reitstall an, ja, dass wenn man irgendwas sieht, was nicht in Ordnung ist, ja, wenn also einer bewusst zum Beispiel das Gebiss zu hoch schnallt, dass das Pferd also schon wirklich ewig grinst, das sieht man ja von außen schon, habe ich dir vorhin gezeigt, wenn das innere Lätzengewebe, was ja variiert, vor dem Backenzahn gestaut wird. Ja. Oder wenn das Reithalfter direkt unter das Jochbein verschnallt wird und dann noch zu fest. Das ist bewusst. Das wurde nie gelernt. Ja, und die ganze Biomechanik des Pferdes wird dann auch gestört. Das heißt, egal wie gut ich dann als Reiter da oben bin, wenn ich das falsch verschnalle und der Trigeminus Druck kriegt, ja, dann habe ich nie ein losgelassenes Pferd. Ne? So, und diese Leute haben aus meiner Sicht die Reitlehre überhaupt nicht verstanden.
Nee, das ist auch schwierig. Wir hatten vorhin kurz das Thema angerissen, was du da auf dem Bundeschampionat gesehen hast, und wir sind da recht schnell auf ein Konsens gekommen, dass der einzige Abreiteplatz, den man sich eigentlich so richtig antun kann, ist der von den Vielseitigkeitspferden.
Da waren wir
Weil
einer Meinung.
ich glaube einfach, dass so ein Geländeparcours, der funktioniert mit so einem Pferd nur, wenn da ein Vertrauen da ist. Und so ein Vertrauen ist nicht da, wenn ein Pferd mit falsch verwendeter Ausrüstung zu irgendwelchen Leistungen gedrängt wird. Du hattest da zum Beispiel erwähnt, dass da mal sichtbar war, dass ein Gebiss zu groß gewählt war. Und wir hatten ja gerade schon geäußert, dass wenn das Gebiss zu groß ist und da wird von außen Druck auf die Backenzähne dadurch ausgeübt oder durch das Fleisch, was davor ist, dann kommt es zu Schmerzen und dadurch wurde das Pferd dann halt gefügig gemacht und das kann nicht sein. Es ist ja heutzutage oft auch umstritten, schärfere Zäumung zu wählen. Und da hattest du aber vorhin schon einen Punkt angesprochen, den ich noch gar nicht so richtig im Kopf selber hatte. Also für mich muss ein Pferd mit der einfachsten Ausrüstung sicherlich vom Gebiss her passend zur Anatomie laufen. Du hast aber vorhin kurz angesprochen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spring- oder Vielseitigkeitspferd habe und der Kopf tendenziell ja vorm Sprung immer höher getragen werden soll vom Pferd, dass das ja die Physik ändert. Ich muss sagen, da müsste ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommen. Denn das war mir selber nicht so klar. Und dafür sind dann zum Beispiel auch andere Gebisse da. Was würdest du da als erstes quasi als Erklärung mal nutzen wollen?
Also es ist grundsätzlich erstmal Physik und das ist die sogenannte Gebisslehre. Ja, wenn man mal in alte Literatur schaut, leider viel zu wenig, dann findet man eigentlich vier Wirkpunkte, die man mit Gebissen am Pferdekopf anspricht. Ja, das mache ich auch schon seit vielen Jahren, habe ich das in meine Vorträge übernommen. Das heißt, der Hauptwirkpunkt ist die Zunge und über die Zunge auf die Lade. Das heißt, im Idealfall, das Pferd geht schön in der Anlehnung, kurz vor der Senkrechten. Ja, das heißt, das Gebiss, Wassertrense, ja, egal jetzt, was in der Mitte ist, einfach doppelt gebrochen oder beim Springpferd auch vielleicht eine Stange, wirke ich nur auf Zug ein. Ich kann also den Zügel aufnehmen, kann also Druck auf die Zunge und über die Zunge auf die Unterkieferlade ausüben und ich kann wieder vorgeben. So, in dem Moment, wo das Pferd aber, wie du es gerade richtig beschrieben hast, eine andere Kopfhalshaltung einnimmt zum Sprung hin, einmal natürlich, um gucken zu können, ja, und einmal natürlich auch, um atmen zu können, besser im Galopp, dann ändert sich der Winkel im Maul. Ja, das heißt, tendenziell ziehe ich ja, wenn das Pferd Hals und Kopf nach oben nimmt, mehr Richtung Backenzahn. Bei korrekter Zügelaufnahme. Ja, wir wollen ja gar nicht von Ziehen sprechen, aber bei korrekter Zügelaufnahme. So, und jetzt gibt es natürlich auch Pferde, die ein bisschen mehr Go entwickeln. Ja, so, und wenn ich jetzt die Hand zu stark stehen lasse, dann bin ich immer direkt mit einer Wassertrense oder festem Seitental, Olive, D-Ring, Schenkeltrense mit dem letzten Gewebe auf dem Backenzahn. So, und da gibt es ja, wie gesagt, schon mehrere Studien mittlerweile drüber, was auch logisch ist. Man hat mal Pferde aufs Laufband gestellt, hat Kontrastmittel gespritzt an Lefzen und Zunge, damit also am Röntgenbild auch Weichgewebe zu sehen ist. Und in dem Augenblick, wo ich mit einem Gebiss das Lefzengewebe auf den Backenzahn ziehe, fängt das Pferd an, die Zunge hochzuziehen und versucht, das Gebiss nach vorne zu drücken, was ja eigentlich auch logisch ist, ja, um sich da eben nicht auf die Lefze zu beißen oder eben dem Schmerz zu entziehen, wenn es ja schon Schmerz wird. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass die Zunge drüber kommt. Ja? Und das muss natürlich jeder, habe ich dir vorhin gezeigt, bei deinem Pferd oder bei beiden Pferden, dass man das prüfen muss. Ja, man muss also, wenn man aufgetrennt hat nach bestem Gewissen, die Gebissgröße ausgewählt hat, mal prüfen bei leichtem Zügelaufnahme, wo ist von außen der Backenzahn. Früher wurde ja immer gelehrt, ein, zwei Falten am Maulwinkel. Nur es gibt heute Pferde, die haben so einen kurzen Kopf und der Backenzahn ist so weit vorne, dass zwei Falten schon zu viel sind. Und dann ist es halt wichtig, wenn ich also weiß, dass ich jetzt das Lefzengewebe vor dem Backenzahn klemme und das Pferd sich draufbeißen kann. Dann könnte man zum Beispiel den Hilfszügel benutzen, das Martingall. Ja, aus England kommen, aus dem Jagdbereich. Das heißt, wenn das Martingall korrekt verschnallt ist, dann wird ja der Zügel von der Reiterhand über den Martingallring umgelenkt und obwohl Kopf-Halshaltung etwas höher ist, wirklich wieder über diese Umlenkung auf die Zunge und über die Zunge auf die Lade ein, wo das Pferd eben gelernt hat, die Hilfe anzunehmen. Und mit Gebissen kann ich das natürlich tun, indem ich die Seitenteile ändern. Das heißt, ich gehe also von Gebissen, Wassertrense, festen Seitenteil, die nur auf Zug wirken, weg. Ich nehme Hebelgebisse. Ja, und das erste, was die meisten kennen, ist ja die gute alte Dreiringtrense. Das heißt, wenn ich dann das Backenstück in den oberen kleinen Ring einschnalle, den Zügel in den unteren, dann dreht sich der Ring. Prozentual nehme ich natürlich auch das Gebiss ein bisschen mit auf die Zunge. Ja, aber wenn man das sich mal anschaut, ich habe das auch mal gemessen, durch die Drehung des Rings, ja, das sind fast 6-7 cm, je nach Durchmesser natürlich der Ringe, wird über das Backenstück, über das Genickstück der Trense, Druck auf den zweiten Wirkpunkt, sprich das Genick, ausgeübt. Mhm. Ganz sensibler Bereich und die Pferde weichen. Ja, nur ich muss dann, wenn ich da oben im Genick über einen Hebel Druck ausgeübt habe, das Pferd nachgibt, muss der Reiter auch wieder nachgeben.
Ja.
Ne? Weil wenn der Kopf nämlich zu tief kommt, die wollen ja oft noch weiter galoppieren und dann können sie wieder nicht gucken, ne, wenn der Kopf zu tief ist. Ja? Und das wäre der zweite Wirkpunkt. So, und dann gibt es auch Pferde, die gerne mal so ein bisschen nach unten bohren. Das hat man teilweise im Dressurbereich. Ja, manchmal sind das ja auch Pferde, die vielleicht noch überbaut sind, als Beispiel. Ja. So, und da macht das ja auch keinen Sinn, wenn das Pferd da unten ist, schräg wieder Richtung Backenzahn zu ziehen, ne, wenn der Kopf schräg nach unten geht, sondern dann macht es Sinn, den dritten Wirkpunkt, die Kinngrube, zu benutzen. Das sind Kinnriemen, bei Kandaren zum Beispiel, Pelhams, Kinnketten. Aber es gibt auch Gebisse, wo ich direkt über einen Zügel dort eben entsprechend dann Druck ausüben kann, wenn ich ihn brauche. Ja, das wäre der dritte Wirkpunkt. Und der vierte Wirkpunkt ist das Nasenbein. Ja, das heißt zum Beispiel bei gebissloser Zäumung, Heckemoor, ja, da habe ich ja dann einmal das mechanische Heckemoor oder auch Heckemoors ohne Hebel, ja, wo ich nur Druck auf dem Ober- und auf dem Unterkiefer von außen ausübe.
Das ist dann aber wichtig, dass der freie Teil des Knochens nicht genutzt wird?
Richtig. Ja. Ganz wichtig, egal was ich am Pferd verschnallt, Stallhalfter, Reithalfter, gebisslose Zäumung, ja, alles nicht auf dem Freitragenteil des Nasenbeins.
Hm. So, jetzt hast du hier eine Tasse Kaffee. Für Tee hat es nicht gereicht, aber du kannst trotzdem mal, man sagt auf Englisch, den Tee spillen. Das heißt, Dinge aus dem Nähkästchen erzählen, die wahrscheinlich nicht so schön klingen, wie ich es jetzt gerade anmoderiert habe, aber du siehst ja da sehr, sehr viel, wenn du da deutschlandweit unterwegs bist. Da sind ja dann auch, wir umschleimen das gerade sehr, sehr vorsichtig mit unseren Worten, finde ich. Aber da sind ja auch Sachen, die dann einfach tierschutzrelevant sind. Ja. Wie viel Freiraum hast du da überhaupt von deinen Chefs? Das muss man ja ganz klar sagen.
Von meinen Chefs habe ich da ganz, ganz viel Freiraum, weil die voll dahinter stehen, was ich da tue und sage draußen. Und wie gesagt, ich weiß ja häufig nicht, wenn ich jetzt eine wirklich starke Verletzung, Veränderung im Pferdemaul sehe. Ist das durch einen Unfall passiert? Ja, zum Beispiel, du hast longiert, das Pferd ist gestolpert oder du bist runtergefallen. Das Pferd läuft galoppiert weg, tritt auf den Zügel und haut sich ruckartig mal da. Das Gebiss irgendwo auf den Zungenrand, auf die Lage.
Das könnte der Besitzer ja sagen.
Wenn sie die Wahrheit sagen.
Wenn sie die Wahrheit,
ne,
sagen,
ja. So, und dann ist es ja wie überall im Leben, wenn man das viele Jahre macht, dann hast du ja Erfahrung. Ja? So, und Verletzungen zum Beispiel an der Lefze, ja, die kann man eigentlich sehr, sehr gut beurteilen, weil jeder, der sowas vielleicht schon mal gesehen hat oder auch selber mal Pech hatte, das, was ich gerade sagte, das Pferd ist mal draufgetreten, da, wo die Zugrichtung ist, hast du immer von vorne auf der Lefze Verletzung. Ja. Wenn außen leicht hinter dem Gebiss Verletzungen sind, ja, so Quetschungen, dann ist eigentlich oft oder meistens das Gebiss zu groß, ja, klemmt da, Quatsch, hat einen anderen Winkel und dann wird das Gewebe außen gequetscht. Und wenn dann parallel oder eben bei anderen Pferden der Backenzahn weit vorne ist, dann hast du eben, wenn du ins Maul reinschaust und eben die Höhe ersten Backenzahn schaust, innen am Gewebe diese Verletzung. Aber auf der Lade, auf der Unterkieferlade, unter der Zunge, da sollte eigentlich niemals eine Verletzung sein, weil wir ja immer, wenn wir korrekt trensen, korrekt einwirken, keinen Unfall hatten, die Zunge als Polster dazwischen ist. Ja, das heißt, wenn man also Pferde beurteilt, ne, so wie du es heute, wie ich es dir gezeigt habe, dann ins Maul fest und die Lade fühlt, ja, und da sind richtig starke Zubildungen auf der Lade, dann heißt das ja, dass da richtig Kontakt durch das Gebiss auf dem Knochen war. Ja, und die Lade kann man 1:1 mit dem Schienbein vergleichen, ne, haben uns alle schon dran gestoßen. Und wenn man sich da auch mal ordentlich dran stößt, das hatte ich gerade, ja, wo ich auch gegen so eine Eisenstange gelaufen bin, das tut richtig weh und dauert lange. Ne? Und das sind Sachen, die passieren nicht zufällig oder aus Versehen.
Ja.
Ja, wir wissen also, dass wenn wir uns da einmal gestoßen haben, dann passen wir schon auf, dass wir da nicht nochmal gegenlaufen. Ne? Und das dauert ja, wie gesagt, auch lange. Man fühlt ja auch, bis das eben verheilt ist, bis das nicht mehr schmerzt. So, und das ist auch eine Sache, manche Sachen werden dem Tierarzt vorgestellt, ja, manche aber auch nicht. Und dann reiten die mit solchen Verletzungen weiter. Und das geht natürlich überhaupt nicht.
Das ist wirklich, hast ja auch gesagt, dass es da dann wirklich teilweise auch schon zur Überbeinbildung kommt.
Ja.
Dass
man findet dann leider alles von teilweise offenen Laden. Also ich habe auch schon reingefasst, erzähl dabei. Und, oh, offen. Also aufgeplatzt, dass ich direkt den Knochen fühle. Ne? So, und das ist natürlich falsche Anwendung. Und wenn das natürlich immer wieder passiert, dann hast du eben diese starken Zubildungen. Ne?
Und dann ist die Tendenz aber auch, dass die dich dann nicht nochmal anrufen, wenn du da dann das kritisch äußerst, oder?
Unterschiedlich. Also
ist die Einsicht dann doch da?
Bei vielen ist die Einsicht da. Ich weiß natürlich nicht, was sie machen, wenn ich da vom Hof gefahren bin.
Ja, das ist klar. Ne?
So, und dann hast du aber eben auch die, wo die Einsicht nicht da ist. Ne? Und da muss man ganz klar sagen,
laden die dich überhaupt vorher ein?
Oft ist es ja so, dass ja die Besitzer mich anrufen.
Ach so, okay. Und dann,
ja. Und dass dann häufig rauskommt, dass über Bereiter, Reitlehrer etc. das Pferd mitgearbeitet wird und da das Problem dann besteht.
Und teilweise ja auch mit Zäumung von den Bereitern. Ja. Die nehmen ja manchmal auch die eigenen Sachen.
Eigene Sachen, oder wenn sie die Sachen nehmen, auch da ist es natürlich ganz wichtig, dass es korrekt verschnallt ist. Ja. Ne? Ich hatte kürzlich einen Fall, da ging es um eine Kandare, die von einer Ausbilderin, ja, die geprüft ist, ja, das schon jahrelang macht, bewusst falsch gemacht wurde. Und das geht natürlich nicht. Ne? Das heißt, in den Richtlinien der FN und auch international steht drin, ein Peller, eine Fahrkandare, eine Dressurkandare benutze ich ja mit Kinnkette. Und wenn ich die Kinnkette korrekt verschnalle, ja, und den Kandare aufnehme, dann dreht sich diese Kandare und dann entsteht irgendwann zwischen dem seitlichen Baum der Kandare und der Maulspalt ein Winkel. Und die Empfehlung ist 30 bis 45 Grad.
Ja.
Weil ich will ja nicht über die Kinnkette die Zunge auf die Lade festklemmen. Mhm. Weil dann kann ich nicht dosiert reiten. Ja, dann kriege ich überhaupt gar keine Anlehnung hin, wenn die Zunge als Muskel abgeklemmt wird. Mhm. Und dann wird die auch ganz schnell blau. Das kommt noch dazu. Das kann man ja, wenn man das möchte, simulieren. Ja? Das dauert ja gar nicht lange, wenn ich die abschnüre. Jeder hat ja von uns wahrscheinlich schon mal Blut abgenommen bekommen oder spendet Blut. Ne? Und dann wird ja hier auch so ein Riemen oder ein Tuch genommen, wird das abgehört. Und wie schnell staut sich das hier, ne? Damit man an die Arterie kommt. Und in dem Falle war es tatsächlich so, dass die Kinnkette, das habe ich aber auch so extrem noch nie gesehen, die strotzte, sagt man, die Kandare. Das heißt, die Kinnkette war so straff, dass null Winkel war.
Die Kandare war quasi so in die gleiche Richtung, ja, wie der Mundwinkel,
genau,
zeigt.
Genau, ja. Wie der Mundwinkel. Ja. Und dann habe ich ja null Spiel. Da kann ich ja mit überhaupt gar keinem Gefühl reiten. Auch mit feiner Hand geht das dann nicht. Ne? Das heißt, das ist definitiv bewusst falsch verschnallt. Und in dem Falle war es dann so, dass das Pferd bei Zügelaufnahme es geschafft hat, die Zunge wegzuziehen. Und dann liegt die Kandare natürlich komplett auf der Lade. Ja, und das war natürlich wirklich ganz extreme Verletzung. Also beide Laden kannten wirklich offen und natürlich richtige Hämatome, ja, so richtige Zubildung, fast kastaniengroß. Ja.
Oh Gott. Und du kommst ja da dann in. Für mich ist das alles ein bisschen befremdlich. Ich muss sagen, meine rechte Hand hat ja mit dir vorher schon ein paar Worte gewechselt und hat da so ein paar Sachen schon durchblitzen lassen. Und für mich ist das, passt das irgendwie gar nicht zusammen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, eine Gebissberatung zu buchen, wenn rundherum ganz, ganz viel anderes falsch läuft. Aber offensichtlich hast du vorher schon durchblitzen lassen, dass du da teilweise auch in Verhältnisse kommst, bei denen dann, glaube ich, das Gebiss das kleinste Problem wäre. Ja.
Also es ist ja so, du hattest das vorhin auch schon korrekterweise angesprochen, die Ausbildung eines Pferdes, die kann man ja nicht nach Bilderbuch machen. Tag 1, Tag 2, Tag 3 mache ich das und das funktioniert so. Du weißt selber, die Pferde, die sind im Wachstum bis plus minus 8-jährig. Das heißt, der eine lernt schnell ans Gebiss ranzutreten, der zweite hat ein Top-Gebäude, der dritte ist noch überbaut. Der vierte ist noch im Zahnwechsel, hat vielleicht noch Zahnkappen. Das heißt, man kann gar nicht es immer vergleichen. Bei jedem Pferd ist es ein bisschen unterschiedlich. Und letztendlich ist es immer die korrekte Ausbildung, die Zeit braucht, damit ein Pferd irgendwann lernt, in eine korrekte Anlehnung zu gehen. Ja, dafür gibt es ja auch die Richtlinien und die Ausbilder. So, und dann gibt es ja immer wieder, natürlich häufig auch die Problematik, Pferde müssen verkauft werden, sie werden zu schnell fertig gemacht. Und dann gibt es die Abkürzung, genau, die sich das gefallen lassen und andere nicht. Nur die Pferde, die jetzt eben länger brauchen und dann zu schnell fertig gemacht werden, das ist was einfach nicht funktioniert. Ja. Und die leiden dann im Stillen. Ne? Und das sind dann oft die Pferde, die dann, wo dann im Volksmund oft gesagt wird, ja, das ist ja ein Pferd, der funktioniert überhaupt nicht und der ist ganz schwierig und nach dem Motto, der muss ja weg. Nein, eigentlich ist es ja der Mensch, der einfach sich die Zeit nicht nimmt, dann das Pferd eben korrekt auszubilden. Ne? Denn wenn ich heute höre, dass ein Pferd, ja, der ist so richtig stark oder geht so richtig dagegen, da brauche ich mal was ganz Scharfes. Das ist ja schon komplett die falsche Einstellung.
Ja.
Und ich gehe immer von mir aus, ja, in der Vielseitigkeit, du reitest es auch, da weiß man, da geht es ja auch nach vorne. Und man möchte natürlich vielleicht auch eine Schleife abbekommen, wenn man gut genug ist. So, und da gibt es immer Situationen, gerade in der Vielseitigkeit, du kommst aus dem Hellen ins Dunkle, aus dem Dunkle ins Helle, in den Wald rein. Es wird auch mal eng. So, und wenn du dann die Hand mal stehen lassen musst, die Pferde müssen natürlich auch lernen, das zu taxieren, aber da gibt es auch immer mal eine Situation, wo du mal ein bisschen mehr in der Hand hast. Und wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, ich hatte nie ein Pferd, was offen im Maul war.
Das kenne ich auch nicht.
Ne? So, und dann verstehe ich natürlich nicht, wenn ich sowas sehe, wie stark bitte müssen die festhalten oder ziehen, dass solche Wunden entstehen. Ne? So, und dann kommt ja noch dazu, wenn man mal korrekt es gelernt hat, das Pferd in die Hand reinzureiten, dass ich eine weiche, weich federnde Verbindung zum Pferdemaul habe, das kann ja auch gar keinen Spaß machen, wenn ich da immer gegenhalte.
Ich weiß aber auch nicht, ob die das denn jemals gefühlt haben, weil ich merke, dass er jetzt bei meinen beiden Fünfjährigen, wie lange das dauert, bis das denn aber so ist.
Ja.
Also die eine, die Moni, die wir jetzt uns als zweites angeguckt haben, die hat sich entweder komplett verkrochen oder sich auch mal gerne rausgehoben. Dann ist die ja ein vom Muskeltonus eher strafferes Tier.
Genau.
Und wenn da was gewachsen ist, dann kannst du aber wissen, dass das ganze Pferd verspannt war und die ist gelaufen wie ein Hanghuhn.
Ja.
Also da war mal kurz mal lang nichts. Das sah dann auch gar nicht schön aus. Und trotzdem wird sowas ja dann kritisch beäugt, obwohl es ja eigentlich das Normalste der Welt ist, dass ein junges Pferd mal, dass es zieht und zwickt. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich bin recht groß gewachsen. Ich hatte ein Jahr, da tat mir alles weh.
Ja, genau.
Weil ich halt so viel gewachsen bin.
In den Wachstumsspalten, ne, genau.
Und das wird dann einfach heutzutage nicht mehr berücksichtigt. Wir hatten auch vorhin kurz erzählt, dass wir beide auf den Bundeschampionaten da ähnliche Sachen gesehen haben. Wir haben es beide nur ganz kurz am Abreiteplatz für die Springreiter ausgehalten.
Ja.
Weil das, also anatomisch gesehen, wenn man sich das anguckt, wie die abgeritten werden, dann ist das Wort, ist der falsche Knick, ist das Einzige, was ich da gesehen habe. Sehr viel.
Es war schon erschreckend, dass man Dreijährige sieht und wie gesagt, nicht nur einen, sondern fast alle, die deutlich hinter der Senkrechten vorgestellt werden und dann noch gut benotet werden. Ja. Hier ist es ja eigentlich auch an den Richtern aus meiner Sicht, das, wie es in den Richtlinien erklärt wird, wie ein Pferd vorgestellt werden soll. Ja. Positiver Spannung in einer korrekten, gleichmäßigen Anlehnung im Takt. Da steht nichts davon, dass das Genick hinter der Senkrechten sein soll. Und dann müssen wir die Biomechanik ja auch noch mit berücksichtigen. Das heißt, in dem Moment, wo das Genick etwas höher wie der Widerriss ist und das Pferd hinter der Senkrechten, ja, wie sollen die denn den Rücken noch richtig aufwölben können?
Das funktioniert nicht. Letztes Jahr war ich tatsächlich bei den Reitpony-Hengsten sogar positiv überrascht.
Ja.
Also sicherlich würde ich mein Pferd da dreijährig nicht vorstellen, aber da wurde einer sehr gut bewertet, der wirklich so aussah wie dreijährig. Und das ist aber, glaube ich, das Schwierige, dass das halt vollkommen von den Richtern abhängt.
Ja.
Und ich habe dieses Jahr ein Gespräch mitbekommen vom Abreiteplatz, wo nochmal instruiert wurde, na, der Richter ist drin, da musst du so reiten. Und das kann ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein, wenn das da um Jungpferde geht und Lebewesen, die gesund erhaltend ausgebildet werden. Aber gut, ich glaube, da kommen wir vom Tausendste ins Hundertste.
Aber man darf es natürlich auch nicht zu stark verallgemeinern. Man sieht natürlich auch gerade auf Standardturnieren auch viele gute Bilder,
ja,
wo eben auch ein normaler Reiter mit einem normalen Pferd wirklich sich sehr gut darstellt, korrekt reitet, korrekt einwirkt. Nur was man da dann oft feststellt, ja, da hatte ich auch gerade ein Gespräch, dass die dann häufig schlechter bewertet werden wie andere Reiter-Pferdpaare, wo das Pferd vielleicht mehr ausstrahlt, hat mehr strampelt, aber zusammengezogen ist, nicht im Takt läuft. Und das ist natürlich eine Sache, die muss sich auch deutlich verbessern.
Da haben, also wir hier bei uns in der Region haben da zum Glück noch zwei sehr ältere Herren,
ja,
die da sehr, sehr klassisch,
ja,
richten.
Ja.
Und da hatte ich auch die Chance, mit einem normalen Pferd schon in einer älteren Firma ein paar Erfolge zu sammeln,
ja,
was halt korrekt,
ja,
ging. Aber da fahren dann teilweise die Bereiter auch nicht oft hin, wenn diese Richter dran sind. Weil da halt auch mal der Tinker, der richtig toll vorgestellt ist, vorne ist und
ja,
der Strampler halt nicht.
Mhm.
Da hatte ich aber mit Chrissy auch schon das Thema in einer anderen Podcast-Folge, dass es vielleicht einfach Videokontrollen geben müsste. Das heißt, jeder Richter muss dann vielleicht mal Proben einschicken von einer kompletten Prüfung, wie er gerichtet hat. Und die wird mitgefilmt und die wird dann vielleicht nochmal am anderen Ende von Deutschland quer gerichtet,
ja,
von einem anderen. Also das war so der einzige Ansatz, der uns da eingefallen ist,
ja,
zu der Sache.
Finde ich interessant, weil jetzt, wo die Olympiade war, guckt man ja automatisch, wer Sport interessiert ist, auch mal ein paar andere schöne Sportarten.
Hm.
Und ich hatte Urlaub in der Zeit und habe mit meinem Sohn abends dann auch eben auch mal ein paar schöne Sportarten, die da vorgestellt wurden, geschaut.
Hm.
Und was ja, was ich gar nicht so wusste, das waren jetzt in verschiedenen Ballspielarten, dass mit Videoanalysen gearbeitet wird.
Hm.
Also man kennt das ja schon vom Fußball mit dem Abseits und so weiter. Aber auch beim
Volleyball?
Volleyball nicht, sondern beim
Basketball.
Basketball.
Ah, ja.
Ganz viel, ja. Da war ja ständig Unterbrechung, weil eben immer geguckt wurde, was sagt die Kamera, ne? War der im Abseits, war der drüber? Wahnsinn. Ne? Und da habe ich gedacht, guck mal, im Reitsport wird das wenig gemacht. Ich kenne es aus meiner aktiven Zeit, dass wir gerne auch in Lehrgängen schon, ja, und heute ist es ja einfacher, mit Videoanalysen gearbeitet haben.
Mhm.
Profis machen das ja viel, aber auch im Kleinen könnte und sollte man das vielleicht auch so bei Richtern tatsächlich zur Überprüfung, der Eigenüberprüfung, zur Weiterbildung einsetzen, wäre auf keinen Fall verkehrt.
Ja, weil vor allem, wenn man dann mal in Zeitlupe das wirklich reell,
ja,
sich anguckt und,
ja,
nicht sich vom Gestrampel beeindrucken,
ja,
lässt, sondern,
genau,
nachdem, wie,
genau,
es im Lehrbuch steht, dann,
ja,
würde sich da auch vieles aufdecken. Heiko, ich glaube, wir quatschen uns im Kopf und Kragen, weil wir einfach da viele andere Themen noch finden würden und da, glaube ich, grundsätzlich auf einer Wellenlänge sind. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit.
Sehr gerne.
Bin froh, dass ich meinen Pferden offensichtlich nicht so viel Verkehrtes antue, mit dem, wie ich sie zäume und was ich da für Ausrüstung nehme. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Aufklärungsreise, die du ja irgendwie... Naja, ist ja so.
Es ist schon teilweise so.
Also
ich wünschte mir auf jeden Fall, dass eben diese Gebisslehre, das, was man hier am Pferd erklärt, das sollte ja jeder Reiter wissen.
Hm.
Das geht ja jetzt erstmal nur um die Verschnallung. Wir saßen ja erst noch nicht auf dem Pferd, du bist jetzt nicht vorgeritten. Und das muss schon gelehrt werden. Ne? Und das wird viel, viel zu wenig gemacht. Ne? Und wenn ein Reiter jetzt was lernen möchte, ja, und geht jetzt in eine Reitschule und es wird ihm halt falsch beigebracht, dann schleichen sich die Fehler halt immer wieder ein. Ne?
Also ich werde auf jeden Fall mal meine Reitmädels kontaktieren und mal noch
sehr gut
meine andere Zuchtstute, die Emmy, die Mama von der Moni,
ja,
und noch eine andere Einstellerin mir mal zu Gemüte führen und mal
ab. Ich bin gespannt, was du berichten wirst.
Vielen Dank.
Gerne.